Jens Spahn will ja bald wieder Minister werden und es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich im Finanzministerium sieht. Bei Markus Lanz hat er den alten Finanzminister Christian Lindner bis aufs Blut verteidigt und einiges Peinliches zur Schuldenbremse losgelassen. Wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video sprechen wir über Jens Spahns Auftritt bei Markus Lanz. Mit dabei in der Runde waren übrigens noch Carlo Marsala und die Journalistin Ulrike Winkelmann. Die Talkshow war sehr wichtig, denn Jens Spahn will ja wieder Minister werden, womöglich sogar Finanzminister. Oh Gott. Entsprechend wichtig zu hören, was denkt er über den alten Finanzminister Christian Lindner, über den Ampelbruch und diese Choreografie, vor allem darüber, dass die FDP ja schon Monate vorher dieses Ampelaus vorbereitet hatte mit mehreren Treffen. Zu dem letzten war übrigens Volker Wissing nicht mehr eingeladen, weil da schon klar war, er hat mit der Operation D-Day und dem Ampelbruch gebrochen. Er will das nicht mitmachen. Was ihn im Übrigen ehrt und was sein großes Interview beim Spiegel, im Spiegel-Spitzengespräch, habe ich auch kommentiert. Hier nochmal der Link eingeblendet dazu. Was das nochmal unter einem ganz neuen Licht erscheinen lässt und den Respekt für Volker Wissing nur größer macht, was überhaupt so ist. Mit jeder FDP-Äußerung, ja, Christian Lindner tritt noch immer nach und knatscht rum, wird irgendwie der Move von Volker Wissing umso respektabler. Naja, aber um Volker Wissing soll es gar nicht gehen, sondern um den Ampelbruch und was Jens Spahn dazu denkt. Genug vorneweg gequatscht, wir gehen gleich rein.
Wie schauen Sie auf die Enthüllungen rund um die Vorgänge, zum Beispiel FDP, die Frage, wie sehr hat man das eigentlich geplant, was da passiert ist? Ich fand es irgendwie interessant, dass Christian Lindner sich dieser Tage vor Journalisten hinstellte und sagte, wo ist eigentlich die Nachricht? Und Kollegen sowohl der Süddeutschen als auch der Zeit insbesondere sehr, sehr klar recherchiert, dass es diese Pläne, aus dieser Regierung auszutreten, offenbar schon so lange gibt, dass es schon fast an Sabotage grenzt, wenn man das mal liest.
Ja. Der Artikel dazu von Robert Pausch in der Zeit hatte übrigens so krasse Aufrufzahlen. 1,3 Millionen Mal wurde der online aufgerufen. Das ist wahrscheinlich fast rekordverdächtig für die Zeit.
Ja, so wie auch das Verhalten der FDP und namentlich Lindners in der ganzen Zeit bereits an Sabotage grenzte. Ich glaube, jetzt im Rückblick kann man sagen, dass de facto sozusagen das, was in Berlin die Spatzen von den Dächern pfiffen den ganzen Sommer, eben genau so war, wie es gerüchteweise umging. Christian Lindner plante den Austritt aus der Koalition, und zwar im Rahmen einer sozusagen maximalen Provokationskampagne. Nun werft mich endlich raus, damit ich mich gerieren kann als der Held, der quasi das Land von der Ampel erlöst und dadurch die entscheidenden 2 Prozentpunkte bekomme, um nochmal über die 5% bei Neuwahlen zu kommen. Und man kann jetzt sagen, obwohl ihm Olaf Scholz dann diese Inszenierung zerschossen hat, dass er darauf immer noch eine Chance hat. Also insofern hat sich die Aktion, also die sorgfältige Vorbereitung dieses Platzenlassens, hat sich möglicherweise tatsächlich auch gelohnt. Und seine etwas lustige Empörung darüber, dass Olaf Scholz nun seine Rede, die er dann am Tag auch nach der US-Wahl, also als die Nachricht des Platzens raus war, dass er die Rede vom Teleprompter abgelesen habe, erzeugt natürlich eine besondere Fallhöhe in der Sache. Also es ist jetzt eben umso deutlicher, dass Christian Lindner seine Empörung geheuchelt haben muss, angesichts der sorgfältigen Vorbereitung, also, die die FDP längst getroffen hat.
Und zwar noch mehr, als Olaf Scholz es vorbereitet hatte, denn, und das hat Karl Lauterbach bei Markus Lanz so treffend gesagt, wenn Olaf Scholz nur den Bruch selbst als Szenario gehabt hätte, hätte er nur eine Rede vorbereitet und nicht gleich drei Reden.
Und diese Sätze, ich habe die hier auch gehört, im Ohr hat diese gespielte Empörung darüber, dass die bösen Sozialdemokraten jetzt einfach dieser FDP, die wirklich nur besorgt ist ums Land, jetzt diese harte Ansage gemacht hat und rausgeworfen hat, weil man ja selber eigentlich unbedingt das Beste fürs Land wollte. Das fand ich interessant, Herr Spahn. Wie haben Sie darauf geschaut? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Ja, aber es ist doch, wenn ich schon den Begriff Enthüllung höre, ich meine, es ist doch offenkundig seit über 12 Monaten, eher 18 Monaten, dass diese Koalition nicht funktioniert. Es ist
das ist nicht der Punkt.
Doch, jetzt also wollen wir mal kurz entwickeln, Herr Lanz.
Okay, aber nicht zu lang.
Nee, aber es ist doch albern, jetzt zu tun, als wäre die FDP irgendwie schuld am Ende und Scheitern dieser Ampel. Sorry. Ab Tag 1 der Ampel, erste große Vorhaben Olaf Scholz, Impfpflicht, Gott sei Dank nicht gekommen, hatte er keine Mehrheit in seiner eigenen Ampel. Von Tag 1, dem ersten Projekt, hat diese Ampel nicht funktioniert. Sie hat kurzzeitig zu Beginn des Krieges, da muss man auch sagen, ja, das war richtig, ist geschafft, dass wir gut durch den Winter gekommen sind.
Da war auch Christian Lindner übrigens pragmatisch, hat ja sogar die Ausnahmeklausel bzw. die Notlagenklausel der Schuldenbremse aktiviert. Ja? Mhm. Christian Lindner hat die Schuldenbremse ausgesetzt, hat man schon vergessen. Da war er pragmatisch, da hat die Ampel dann auch funktioniert.
Muss man anerkennen, den ganzen Rest, Streit, wir haben Rezession, die Wirtschaft schrumpft, die Leute haben Vertrauen verloren, massiv nicht über 12, 18 Monate.
Alles
die Grünen und der Herr Bundeskanzler haben, ist auch enthüllt worden vor 2 Wochen. Der Bundeskanzler hat mit den Grünen schon im Sommer über die Vertrauensfrage gesprochen. Natürlich haben alle immer überlegt, was passiert eigentlich, wenn und möglicherweise, wenn die Ampel an was auch immer scheitert, dass sie zerbrechen könnte, ist auch seit Monaten offenkundig.
Aber Szenarien durchzudenken, was könnte passieren, wenn, was machen wir, wenn, ist was anderes als ein Szenario zu planen, wo ich selbst als Koalitionsmitglied so destruktiv handle und die anderen bewusst provoziere, damit die mich rausschmeißen. Das ist was anderes als, oh, was machen wir, wenn wir nicht mehr zu Lösungen kommen und womöglich jemand raus will. Das ist komplett was anderes. Ein zwei Paar Schuhe.
Ich finde es ein bisschen, also ich will Christian Lindner, da gucke ich echt nicht mit der rosaroten Brille drauf. Natürlich haben die auch.
Fun Fact, Christian Lindner ist übrigens ja Mieter bei Jens Spahn. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch ist, zumindest lange gewesen. Da gab es nämlich auch mal eine Frage bei Abgeordnetenwatch dazu. Ja, hier habe ich sie, von Christian Lindner selbst beantwortet. Daniela hat am 21.12.21 gefragt, Herr Lindner, Sie wohnen ja in einer Wohnung, die Jens Spahn gehört. Werden Ihre politischen Entscheidungen dadurch beeinflusst? Lindner antwortet, sehr geehrte Frau V., selbstverständlich nein. Mit freundlichen Grüßen, Team Lindner. Insofern kann man ja fragen, Herr Spahn, ja, vielleicht übermäßige Loyalität zu dem Ex-Bundesfinanzminister. Muss ich mich noch dran gewöhnen, aber klingt gut, ja. Nicht Bundesfinanzminister Christian, sondern Ex-Bundesfinanzminister.
Oder? Auch überlegt, was sie tun. Aber jetzt zu tun, dass diese Ampel allein am Finanzminister gescheitert ist und der Bundeskanzler und der Vizekanzler
das hat hier keiner gesagt,
haben damit
ne?
nichts zu tun. Ja, aber da, ich rede ja über die Debatte, finde, die da gerade stattfindet, nee, dieses Enthüllung.
So, das ist jetzt was das dritte jetzt? Mal. Sie stören sich offensichtlich am Wort Enthüllung.
Ja, was, weil ich nichts,
was ist schlimm daran, wenn die Kollegen in dem Fall, Pausch von der Zeit, Maskolo und andere bei der Süddeutschen.
Ich habe nichts Neues gelernt, sagt er. Aha. Also Provokationsszenario, ja. Wir provozieren die anderen so sehr, dass die uns rausschmeißen. Das wusste Spahn schon vorher. Ist ja wirklich nochmal was anderes als Szenarien vorbereiten.
Wenn die einfach ihren Job machen.
Ja, aber was war denn die Enthüllung? Was genau war die Enthüllung? Ne, damit
ich's ehrlich gesagt, also ich sag's Ihnen als jemand, in dem Fall einfach als Zeitungskonsument. Ich hatte in der vergangenen Woche den zurückgetretenen Justizminister Marco Buschmann hier sitzen.
Hallo, hallo, hallo. Der ist nicht nur zurückgetretener Justizminister, der ist auch DJ MB Sounds. Ja, mal bitte nicht seine DJ-Karriere hier herunterspielen.
Wir haben auch ganz explizit, also einen Tag davor, explizit auch darüber gesprochen. Und ich sag mal so, es ist schon im Interesse von Zuschauern, Zuschauerinnen, von Wählern, von Wählerinnen, die in diesen nächsten Wochen irgendwann mal irgendwo ihr Kreuz machen müssen, zu verstehen, ob das, was unter anderem auch hier passiert und medial auch woanders passiert, ob das wahrhaftig ein bisschen zumindest und ein bisschen echt ist oder ob das wirklich am Ende einfach nur Schmieren, Theater und Komödie ist. Ich finde schon, dass die Leute...
Based, Markus Lanz, allerdings ist dieser Einschub, diese Einschränkung, ob das wenigstens ein bisschen wahrhaftig ist, auch schon krass und viel sagen. Ne? Das heißt ja, also er würde sich mit ein bisschen Wahrheit zufrieden geben, wohl wissend, dass da viel gelogen und gemogelt und Schmierentheater und geschauspielert wird. Ja. Krasse Aussage.
einen Anspruch darauf haben, das zu erfahren. Nee, und das zu diskreditieren sich über den Begriff Enthüllung zu empören, das finde ich in dem Fall nicht in Ordnung. Das ist ein komisches Verständnis von Medien.
Ich habe mich gefragt, wo ist die Neuigkeit?
Also, die Neuigkeit ist, sich hier hinzusetzen und nicht nur hier, sondern auch woanders, ich sage es jetzt noch mal ganz klar zugespitzt, sich hinzustellen und zu sagen, guckt euch diese SPD an. Wir wollten wirklich das Beste fürs Land und die haben uns zum Dank dafür einfach entlassen. Wir sind da quasi Opfer. Wenn man offensichtlich selber nach vorne gerichtet schon ganz lange die Idee entwickelt hat, was müssen wir tun? Das ist der entscheidende Punkt.
Aber das stand doch alles schon geschrieben.
Nicht die Frage.
Ich habe schon vor 6 Monaten einen Artikel
darüber. Sie als Profi.
Ja gut, ich als Profi, wir alle haben lesen können, wenn wir wollten.
Aber einen Plan zu entwickeln, was musst du tun, um dieses Ding in die Luft fliegen zu lassen?
Also ich habe schon vor 6 Monaten einen Artikel darüber gelesen. Der eine plant, wie geht's darüber, wie komme ich raus aus dieser Koalition? Da reden wir doch seit Monaten drüber. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Es ist doch völlig...
Vor 6 Monaten gab es noch gar nicht diese Treffen. Ne? Die fangen ja an Ende September, Anfang Oktober. Also was für ein Bluff und wie peinlich ist es da, sich jetzt so vor die FDP zu schmeißen. Warum eigentlich? Will er seinen Lieblingskoalitionspartner fürs nächste Mal retten? Boah, weiß ich nicht.
Irrelevant. Das Land schrumpft. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben Rekordinflation gehabt, Herr Spahn, sind immer noch nicht raus.
Sie Jobs sagen, gehen das verloren. Das ist nicht irrelevant, Herr Spahn. Doch. Nein. Weil das jetzt doch irrelevant um die Frage geht, ob ich diesen Leuten, die im selben Moment, wo sie wissen, dass sie diese Schmierentate im Hintergrund veranstaltet haben und dann vor den Augen der Kameras irgendwie die lamoyante, selbstmitleidige Inszenierung suchen. Diese Leute sagen im selben Moment, ich bin selbstverständlich wieder da, wenn es darum geht, dem Land morgen wieder als Finanzminister zu dienen.
Ich bin sehr sicher, die Deutschen
und ich möchte gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe und dann auch eine Koalition mit der CDU anbietet, weswegen sich mir jetzt gerade die Frage aufdrängt, ob das der Grund ist, warum sie so vergebungsvoll und so nachsichtig
über Christian Lindner sprechen. Nochmal zu sagen, die haben es alle drei vor die Wand gefahren.
Nein, stopp.
Und auch Christian Lindner hat seinen Teil daran. Das ist überhaupt nicht die Frage. Sie haben es alle drei vor die Wand gefahren. Diese Koalition hat nicht funktioniert. Es fehlte die Führung, es waren zu viele Intrigen, zu viele Durchstecherei. Es hat nicht funktioniert. Aber das finde ich halt, haben wir seit Monaten gesehen. Und dass aber da
finden
auch viel
Sie das gut?
Nein, ich finde es nicht gut.
In Hollywood kriegst du dafür die goldene Zitrone oder die Himbeere oder was
aber
auch immer.
Aber die Leute haben es doch schon längst durchschaut. Ich meine, warum hat die Ampel eine Wahl nach der anderen verloren? Europawahlen, Landtagswahlen. Die Ampel hatte kein Vertrauen mehr. Und das seit vielen Monaten, unter anderem deswegen.
Herr Spahn, deswegen, wir sind doch gerade an einem ganz entscheidenden Punkt der ganzen Geschichte.
Deswegen können wir jetzt gerne noch eine Stunde lang darüber reden. Aber ich finde, der eigentliche
aber
Punkt
Sie finden,
ist...
Aber es ist egal.
Nein, es ist nicht egal. Aber die Leute...
Sie sagen, das ist Politik, das Herr ist Lanz, eben so ein bisschen schmutzig.
Nee, das sage ich nicht.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht doch hier um Glaubwürdigkeit.
Lanz,
und weltweit... Sie dürfen sofort, nur meine Anmerkung ganz kurz. Weltweit kommen Demokratien, nicht Autokratien. Der Putin hat das Problem nicht und Xi hat das Problem auch nicht. Demokratien, auf die wir angewiesen sind, in unserer Art zu leben, ja, wir alle wollen gerne so weiterleben wie bisher, haben das Problem von Glaubwürdigkeit. Und jemand wie Kamala Harris, nur letzter Satz noch, hat in Amerika unter anderem deswegen die Wahl verloren, weil dort Wählerinnen und Wähler offensichtlich das Gefühl hatten, da sind diese Eliten, die machen das unter sich aus. Ja? Da stellt sich jemand hin, der in armen schwarzen Vierteln dann plötzlich schwarzen Wählern sagt, ihr solltet jetzt mal über Krypto nachdenken und Kryptowährung kaufen, um euch für die Alterssicherung was Gutes zu tun. Und dann stellt sich raus, dass dieselbe Frau kurz vorher bei einem einzigen Abend mit Kryptomanagern 24, 25 Millionen Dollar eingenommen hat. Verstehen Sie? Das unterhöhlt die Glaubwürdigkeit von...
Geiles Beispiel.
Und deswegen ist das Wort Enthüllung für mich kein Problem, mit dem ich ein Problem habe.
Machen Sie, wissen Sie, der andere Punkt ist aber auch, ich glaube... Ja, aber Vertrauen in der Demokratie geht auch deswegen verloren, weil Dinge, die relativ irrelevant ist, uns tagelang beschäftigen und die Dinge, um die es eigentlich geht, und ich versuche es nochmal.
Zum Beispiel 15.000 Totalverweigerer, Herr Spahn. Wer will denn immer am liebsten die ganze Talkshow über die 15.000 Totalverweigerer, angeblichen Totalverweigerer im Bürgergeld sprechen?
Die Wirtschaft schrumpft. Hunderttausende Jobs gehen verloren. Wir haben Krieg in Europa und gerade mit sehr trüben Aussichten, wie wir von Herrn Marsalla geschildert bekommen haben. Ich teile übrigens die Analyse ausdrücklich, insbesondere die Frage, dass wir am Anfang hätten deutlich mehr tun müssen. Wir sehen, was sich auf der Welt verschiebt. Ich meine, da ist ein G20-Gipfel und Scholz, Macron, Trudeau und Biden 4 Führer der westlichen Welt sind eigentlich Übergangsleute, die da wahrscheinlich so richtig ernst keiner mehr genommen hat.
Das ist Demokratie, ne? Würde ich an dem Punkt sagen.
Ja, aber die Autokratien sind gerade ziemlich stark. Die Demokratien sind ziemlich unter Druck und haben gerade nicht die Führung miteinander, die sie bräuchten. Wir haben ziemlich große Themen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit etwas, was doch offenkundig war, medial seit Tagen, nämlich, dass diese Ampel seit Monaten nicht funktioniert und jeder seit Monaten überlegt hat, das war doch so, wie komme ich da am besten raus? Fand ich das gut? Nein. Ist das ein Problem? Ja. Ja. So. Sollte uns das jetzt Stunden und Tage und Wochen lang beschäftigen? Auch nein. Die Deutschen haben jetzt die Chance, am 23. Februar, in weniger als, ich glaube, 100 Tagen etwa, die Chance, nochmal neu zu wählen und dann zu entscheiden, ob sie diesen drei Akteuren, Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister, noch trauen oder ob sie ihnen nicht trauen. Genau das ist ja das, was bei dieser Wahl stattfindet. Und Tucholsky hat mal so schön gesagt, sinngemäß, die Menschen, was hat er gesagt, die Menschen verstehen nicht immer alles richtig, aber sie fühlen das meiste richtig. Ich glaube, zu der Frage, wer da welche Spiele gespielt hat, haben die meisten Deutschen schon auch ein Urteil.
Frau Winkelmann. Aber dieses Urteil kann man natürlich umso fundierter sich bilden, wenn man weiß, dass beispielsweise einer der Koalitionsparteien explizit vorhatte, es besprochen hat, es abgekartet hat, zu provozieren. Insofern, nein, es macht schon einen Unterschied. Und erst recht, wenn Christian Lindner und Marco Buschmann und so weiter sich da mit Gullertränen in die ganzen Talkshows setzen und erklären, auch der böse Kanzler, der hatte Reden vorbereitet und hat die vom Teleprompter abgelesen. Da ist doch klar, der wollte uns raushaben, der ist es schuld. Nee, eben nicht, FDP ist nicht Opfer, sondern Täter. Und das macht einen Unterschied.
Mann, ist das jetzt einfach nur sozusagen so ein mediales Ding? Und wir beschäftigen uns ja auch nicht Wochen damit. Ist ja auch erst gerade alles fast gewesen. Bitte?
Eine schon fast, oder?
Ah, nö. Ich weiß nicht, Sie sind Ihrer Zeit voraus wahrscheinlich, aber wir haben das am Freitag gehört. Vielleicht, Sie wussten es wahrscheinlich vorher schon. Das könnte der Grund sein, warum Sie das Gefühl haben, dass Sie sind alles so bekannt.
Was wusste ich vorher schon?
Dass alles.
Alles.
Einfach alles, was die FDP vorhat insbesondere. Frau Winkelmann, wie sehr beschädigt das die Glaubwürdigkeit von Politik?
Es beschädigt die Glaubwürdigkeit von Christian Lindner. Also deswegen glaube ich, wenn wir sozusagen unter normalen Maßstäben im Sinne von Lindner hätte jetzt Scholz nicht vorgeworfen, dass er vom Teleprompter ablas, als die Ampel geplatzt war, reden würden, dann hätten wir es angenommen, jemand so Kalkulierendes, so kühl, strategisch und eigensüchtig denkendes wie Lindner wird doch wohl dann das Platzen der Ampel auch geplant haben. Aber weil Lindner eben dann an dem Abend diese Krokodilstränen weinte und so tat, als sei es jetzt ein Riesenskandal, was Olaf Scholz macht, dadurch entsteht quasi das, was man Fallhöhe nennt. Und es ist eben in der Tat dann eine Enthüllung zu erfahren, dass der Mann eben nicht so unvorbereitet war und dass seine rot geränderten Augen dann eben Teil einer ziemlich blamablen Inszenierung gewesen sind.
Also ich hatte nichts über die Qualität der Vorschläge, die er macht, in diesem Papier aussagt.
Ich habe im Übrigen den Eindruck, dass er tatsächlich, aber es ist nur mein subjektiver Eindruck von dem, was ich gesehen habe, persönlich getroffen war von der Art und Weise, wie Olaf Scholz persönlich, ich meine, die haben 3 Jahre zusammengearbeitet, muss man jetzt bei allem, was war. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das alles nur gespielt ist, sondern dass da irgendwie schon auch was.
Aber dafür, um das jetzt auch zu beurteilen, ist ja wichtig, hat Lindner das provoziert, ja oder nein? Und wenn die Recherche doch eindeutig zeigt, es war provoziert und Christian Lindner hat darauf ja selber geantwortet mit, okay, und was ist die Nachricht, also die Berichte indirekt bestätigt, dann kann man doch jetzt nicht Mitleid mit Christian Lindner haben, dass wenn er seine Koalitionspartner dazu gebracht hat, sein eigener Plan aufgegangen ist, die so weit zu provozieren, dass sie ihn rausschmeißen, dann sich mit Kullertränen hinzustellen und jetzt Mitleid mit Christian Lindner zu haben. Das ist ja Mitleid mit dem Täter.
Was da noch emotional dabei war, ist aber nicht meine Baustelle. Aber dass sozusagen irgendwie alle ein Stück den besten Ausgang aus dieser Koalition
geschenkt
ist jetzt nicht neu, dass die FDP seit Monaten, ich meine, die Frage war doch klar, entweder die FDP setzt sich in der Sache durch, Wirtschaftswende, sie wuschelt weiter und ist politisch tot, oder sie musste da raus. So. Eins von den drei Dingen musste passieren. Das war seit Wochen absehbar. Und jetzt ist es halt Das Letztere passiert.
Ich glaube trotzdem, dass dadurch eben in der Tat eine Form von Vertrauensverlust entsteht, der Gestalt, dass es uns ja auch allen eigentlich darum gehen sollte, keine weiteren Wählerinnen und Wähler weiter nach rechts außen zu treiben. Und es wird jetzt auch wieder einen Anteil von Menschen geben, die denken, wenn das alles nur Schmierentheater ist, dann wende ich mich doch mal der Rechtsaußenpartei zu, die mir bisher verspricht, dass sie irgendwie authentischer sei.
Ja,
und diese Gefahr sehe ich durchaus.
Ja, und wenn die Kollegen von der Zeit so berichten, die das ja Marco Buschmann, der hier sitzt und sagt, wie schwierig das alles war und so weiter, zitieren und sagen, gut, also muss man dazu sagen, Marco Buschmann hat sich, glaube ich, er selbst diese Entscheidung nicht einfach gemacht und hat ja auch damit gehadert und sagte, ich bin mir nicht sicher, ob man Verantwortung, die einem übertragen worden ist, einfach so zurückgeben kann. Finde ich einen sehr klugen, guten Satz und es passt zu seiner ganzen Art. Aber sagt eben auch, Lindner ist unser Mann, der ist unser Spitzenkandidat. Und wenn der vorne steht, dann muss der wie ein guter Schauspieler nur dann gut sein kann, wenn er wirklich an das glaubt, was er da macht, dann muss der eben seine Rolle spielen. Und da sind wir dann am Ende, da sind wir dann tatsächlich bei Hollywood. Und das hat dann irgendwie mit handfester Politik nichts zu tun. Aber Glaubwürdigkeit. Wir haben heute die einmalige Chance, Herr Spahn, einmal uns aufzuklären, wenn es um die Frage geht, wie werden Sie das machen? Frau Winkelmann hat das so schön schon mal zusammengefasst und hat gesagt, na ja gut, da hat jetzt diese Falle der Union quasi zugeschlappt mit der Klage vor dem Verfassungsgericht.
Es war keine Falle der Union, es war Verfassungsbruch der Regierung. Kurz festhalten?
Können wir auch noch mal kurz festhalten, dass genau mit dieser Art von Haushaltstricks Ihre Kanzlerin sehr lange Jahre durchgekommen ist?
Nee.
Nein?
Nee, das war was anderes. Ich war ja nur selbst Haushaltsstaatssekretär.
Aber Sie haben auch getrickst, ne?
Also, Entschuldigung, dass man nicht Schulden machen kann in diesem Jahr, um nächstes Jahr was zu finanzieren, habe ich schon gelernt bei meinem ersten Haushalt für die Stadt Ahaus, als ich kleines Ratsmitglied im Ehrenamt war, klein in Anführungszeichen. Dass das nicht geht, war doch offenkundig.
Gut, aber wir wollen es nicht so tun, als wäre das bei Ihnen alles immer ganz, ganz genau so gelaufen, wie das...
Wir haben saubere Haushaltspolitik gemacht. Wir hatten übrigens Überschüsse und haben die...
Da hat auch keiner geklagt.
Hatten Wachs.
Wogegen andere hätte man Zeiten. Auch, andere Zeiten, alles
wogegen
gut.
Hätte man auch... Ja, aber ich will immer nur sagen, weil ja die Ampel jetzt auch immer erzählt und Habeck und Co. immer, die Union ist schuld, dass wir dieses oder jenes... Nee, sorry, ihr habt einen Haushalt, der offensichtlich die Verfassung bricht, vorgelegt.
Wie auch
und
immer.
Seid dabei an euch selbst gescheitert. Das muss man der... dieser Ampel auch gelegentlich
so
sagen.
Ja. In Kriegszeiten, muss man auch mal dazu sagen, und in Zeiten, in denen
auch
es nicht
da
so
gilt die Verfassung.
Ist richtig so. Und
die Haushaltsklage hat aber tatsächlich mit dem Krieg nichts zu tun. Ne? Also die 60 Milliarden, die man für Corona sich freigeschaufelt hatte, in den Klima- und Transformationsfonds zu stecken, war noch vor Beginn dieses fürchterlichen Krieges. Ne? Das ist wichtig, zeitlich auseinanderzuhalten.
Auch in Zeiten wie diesen, und wenn Sie jetzt übernehmen, gilt die Verfassung und damit auch die Schuldenbremse. Das heißt, die Spielräume für eine Regierung Merz würden im Zweifel deutlich enger werden. Gestaltungsraum, die Frage, wie bringen wir jetzt dieses Land voran? Wie ist das jetzt mit der Schuldenbremse? Halten Sie die jetzt ein oder halten Sie die nicht ein? Mir ist das absolut nicht klar, was Sie diesbezüglich vorhaben.
Natürlich halten wir die Schuldenbremse ein.
Also ja.
Die steht in der Verfassung.
Ja.
Und wir halten uns immer an die Verfassung. Also ich verstehe die Frage schon nicht.
Ja, komischerweise, weil es ums Thema Bürgergeld ging, hat Jens Spahn noch gesagt, da muss man die Verfassung sonst im Zweifelsfall ändern. Aha, da ist die Verfassung dann nicht so heilig, ja, wenn es um die Schuldenbremse geht, dann schon.
Doch.
Die Verfassung gilt, die Schuldenbremse gilt. Und die Schuldenbremse übrigens ist ja das Schöne, heißt ja nicht keine Schulden. So wird ja immer der Eindruck erweckt. Die Schuldenbremse sagt nur, es hängt von der wirtschaftlichen Lage ab, wie viele Schulden man machen kann. Allein dieses Jahr macht die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, an die 50 Milliarden Euro Schulden. Mit der Schuldenbremse. Okay. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das Gute eigentlich ist, man kann nicht unendlich, stellen Sie sich mal diese Ampel hätte so viel Schulden machen können, wie sie wollte. Es hätte die Schuldenbremse nicht gegeben.
Ja.
Wir hätten wahrscheinlich hunderte Milliarden Euro Schulden gesehen. Und deswegen hat die Schuldenbremse, finde ich, gerade in den letzten...
Was wäre denn mit hunderte Milliarden neue Schulden denn auch alles Schönes Neues entstanden? Wie sähe denn unsere Infrastruktur zum Beispiel aus?
drei Jahren gezeigt, wie wichtig sie ist.
Soll ich Ihnen erklären, warum ich so verwirrt bin diesbezüglich? Mhm. Ich glaube, Frau Winkelmann geht es da ähnlich und Carlo Masala auch. Es gab schon eine ganze Weile her, Monde her, wie man sagen könnte, da hat Friedrich Merz sich ähnlich vehement wie Sie gerade für die Schuldenbremse ausgesprochen. Ich glaube, im Januar oder so. Und wir hören einmal kurz rein. 31. Januar, glaube ich, war es. Und da klang Friedrich Merz so.
Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen des Grundgesetzes geht. Ich stelle Ihnen eine Zustimmung dazu heute grundsätzlich nicht in Aussicht. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen. Wir sagen stattdessen unserer Bevölkerung, die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen, auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden.
Auch ohne zusätzliche Abgaben, ja, stimmt ja schon mal nicht, denn weil die Schuldenbremse das Geld knapp macht im Haushalt, fehlen Gelder in der Pflege- und Krankenversicherung. Ich habe beides im Geld für die Welt Newsletter neulich ausführlich mal betrachtet. Zum Beispiel hier, faule Versprechen für die Krankenversicherung. 20 Milliarden Euro, so teuer sind die gebrochenen Koalitionsversprechen für Kassen und Beitragszahler. Oder hier Ampel prellt Pflegekassen um Milliarden. Um im Haushalt zu sparen, erstattet die Ampel den Pflegekassen nicht die vorfinanzierten Pandemiekosten. 6 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigen aber die Beitragssätze. Pflegeversicherung plus 0,2. Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung plus 0,8. Macht in Summe plus einen Prozentpunkt Abgaben. Übrigens, hier im Geld für die Welt Newsletter gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem hier auf YouTube. Checkt das unbedingt aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das meiste ist ohne Paywall, manches ist hinter einer Paywall, denn der Grund ist einfach, als unabhängiger, freier Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser und zahlende Zuschauer angewiesen, um das Ganze machen zu können. Insofern, wenn ihr euch für ein Abo interessiert, checkt das unbedingt aus. Gibt es schon ab 5 Euro im Monat. Im Jahresabo ist das nochmal deutlich günstiger. 50 Euro im Jahr. Das gibt mir wiederum Planungssicherheit. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der das erwägt und abschließt und damit diese ganze Arbeit hier möglich macht. Also Geld für die Welt Newsletter auschecken. Jetzt zurück zu Friedrich Merz und Markus Lanz.
So. Heißt für mich keine neuen Steuern und auch keine neuen Schulden.
Erstmal hat er gesagt, keine neuen Schulden hat er übrigens auch nicht gesagt. Die Schuldenbremse, ich sag's nochmal.
Ist schon macht, klar.
Nee, das
aber
ist ein wichtiger.
Das ist der Kontext.
Also der Punkt ist doch erstmal ein anderer. Warum sind wir?
Mein Punkt ist ausschließlich die Schuldenbremse. Gilt das jetzt oder gilt das nicht?
Klar gilt das.
Okay. Dann habe ich dazu eine Frage. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz Friedrich Merz, gerade ein paar Tage her, 13.11. hören. Das war das, was mich so verwirrt hat. Gleiches Thema, schauen Sie mal.
War so. Kein Widerspruch zum ersten übrigens.
Gar nicht.
Ja, also wurde jetzt hier ausgeschnitten, das war der Ausschnitt vom SZ-Gipfel, den hat Lanz scheinbar in der YouTube-Version nicht mehr mit drin gehabt, auf dem Friedrich Merz sagt, Schuldenbremse? Ja, ist ein technisches Problem. Klar kann man das reformieren, die Frage ist wofür? Für Konsum? Nein, für Investitionen? Dann kann die Antwort eine andere sein. Sieh mal einer an.
Nö, er hat im ersten Video gesagt.
Nicht ernst. Wir reden hier über Glaubwürdigkeit von Politik. Also, ja, Sie sagen, das ist exakt das Gleiche.
Ja.
Erklären Sie das mal.
Das Lächeln von Carlo Masala sagt ja schon alles aus. Ja? Jeder weiß, oh Spahn, du verfährst dich gerade wieder.
Also erstmal die Ansage an die Ampel, dass wir den Weg, dass sie ihre Probleme lösen, anstatt zu priorisieren im Haushalt, nicht mitgehen, haben wir gesagt. Und so haben wir es auch durchgehalten bis zum Ende der Ampel, weil diese Regierung nicht willens war. Ob Bürgergeld, Heizungsgesetz, die sogenannte Kindergrundsicherung, die haben ja alles einfach weitergemacht, als hätte es keine Zeitenwende gegeben und hätten wir nicht eine neue Lage. Und deswegen haben wir gesagt,
stimmt einfach nicht. Die haben ganz viel gekürzt, ja. Bauernproteste wegen Kürzungen beim Agrardiesel. E-Auto-Kaufprämie beendet beispielsweise. 5,5 Milliarden Zuschüsse an die Netzbetreiber, um die Netzentgelte zu senken, nicht gemacht, ja. Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds gestrichen. Also da wurde ja vieles dann nicht mehr umgesetzt.
Da wird es mit uns keine Änderung im Grundgesetz geben.
vieles Wichtiges im Übrigen.
Zweitens haben wir immer gesagt, da bleiben wir auch bei, die Schuldenbremse ist richtig und wichtig. So. Sie funktioniert. Sie gibt übrigens Luft zum Atmen, habe ich gerade gesagt, je nach konjunktureller Lage. Viel besser wäre, wenn wir wieder wirtschaftliches Wachstum hätten. Dann hätten wir auch wieder Spielraum. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Und ansonsten ist der abstrakte Hinweis, dass die Schuldenbremse natürlich, also dass man am Ende, wenn man will und Mehrheiten hätte, über alles reden könnte, ist irreal. Aber wir wollen nicht. Der einfache Punkt ist doch, wir wollen nicht.
Nee, das klang aber jetzt nicht so. Tut mir leid, das haben alle gehört und jeder.
Aber auch ein guter Satz. Man könnte, aber man will nicht. Ja, wichtig. Es fehlt also nicht an Geld und die Regeln sind auch nicht auf Ewigkeit zementiert, sondern es fehlt an politischem Willen. Wer mehr Investitionen will, der kann nicht die CDU wählen, denn die will nicht. Die will nicht die Schuldenbremse reformieren. Sie gibt zu, dass sie es könnte, aber sie will nicht. Ja, wir merken uns das.
Jeder hat es genauso verstanden.
Das ist ja ein Gespräch im Gesamtkontext, gewesen. Und der entscheidende Punkt ist, die Schuldenbremse, wie sie ist, funktioniert gut. Sie hat ihren Dienst in Anführungszeichen bewiesen in den letzten 3 Jahren. Ich sage nochmal, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Und deswegen werden wir sie beibehalten.
Okay. Frau Winkelmann.
Ja, also wenn man mal in andere Länder guckt, ja, ohne Schuldenbremse, da war es ja ganz schlimm. Ne? Also Frankreich, die USA, wieder deutlich stärker gewachsen, schon deutlich größer die Volkswirtschaft wieder als 2019 vor der Krise, Deutschland nicht. Selbst die privaten Investitionen sind da 15 bzw. 20% über dem 2019er Niveau und Deutschland noch nicht. Ja? Also ganz schlimm, kann man sich nicht ausmalen. Hätte Deutschland keine Schuldenbremse gehabt, wer weiß, wir wären vielleicht untergegangen.
Ich glaube, Jens Spahn versteht mich nicht so ganz, aber Sie vielleicht.
Ich bin sicher, dass er Sie versteht, Herr Lanz. Ich glaube, da müssen sich keine grauen Haare drüber wachsen lassen.
Ja, da habe ich schon.
Wer Friedrich Merz im ersten Teil, also wo er im Bundestag spricht, zuhört, der weiß, da spricht ein Jurist. Und wenn er sagt, wir stimmen grundsätzlich nicht zu, dann kommt bei Juristen ja immer aber. Nicht? Also es ist ein grundsätzlich in der Bedeutung von, aber übrigens kann es Ausnahmen geben. Und er sagt dann auch im Folgenden, hier an dieser Stelle werde es keine Zustimmung geben. Heißt zu dem Zeitpunkt vom Bundestag aus. Aber natürlich weiß Herr Merz und wissen alle, die mit ihm künftig im Kabinett sitzen wollen, dass sie mit der Schuldenbremse was machen müssen und sie eigentlich umgehen müssen, wenn all das finanziert werden soll, was Herr Massala gerade verdienstvollerweise aufgezählt hat, was an Investitionen in Zukunft notwendig sein wird. Nämlich unter anderem massive zusätzliche Investitionen in die Bundeswehr und die Verteidigungsfähigkeit, was Sie ja auch gerade bestätigt haben, dass Sie dafür sind. Und wenn Sie jetzt außerdem tatsächlich noch Steuern senken wollen, dann werden sie das Geld nicht haben. Deswegen.
Irgendwie schon ironisch, ne, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass wir die Schuldenbremse reformieren für Verteidigungsausgaben. Ne? Nicht für Klimaschutz oder so oder wichtige Dinge wie Bildung, sondern für Verteidigung.
Sind wir alle sehr gespannt, ob in der Union jetzt noch mehr Absetzbewegungen zu hören und zu sehen sein werden, vielleicht sogar in den kommenden Tagen, die darauf hinauslaufen, dass es vielleicht doch noch irgendeine Form von Mehrheit geben könnte, die Schuldenbremse zu reformieren. Weil darum geht es natürlich.
Ich meine in den nächsten Wochen.
Wenn Sie jetzt hier sagen, Sie wollen sie nicht abschaffen, ist es ja klar, das will ja kaum jemand, wobei man auch das mit einigem Recht durchfechten könnte. Aber natürlich wird es notwendig sein, irgendwie daran zu arbeiten, dass es in jedenfalls absehbarer Zukunft eine Zweidrittelmehrheit gibt, um sie zu reformieren. Und wenn Sie mit im Kabinett sitzen sollten, dann werden Sie den Kummer auch haben, wenn es nicht gelingt. Wenn in einem kommenden Bundestag AfD und BSW zum Beispiel
das Problem.
Eine Sperrminorität haben, dann wird das halt nichts, aber es wird Ihnen furchtbar auf die Füße fallen.
Das heißt, das Interesse der Union muss das sein, das jetzt schnell zu regeln?
Darüber sind sich übrigens auch alle namhaften Ökonomen einig, die auch die CDU beraten. Also da wären sie alleine, wenn sie der Meinung sind, dass die Schuldenbremse nicht reformiert werden sollte, um Handlungsfähigkeit im Schatten des Ukraine-Kriegs herzustellen.
Sollte die reformiert werden oder nicht? Herr Spahn, frage ich Sie.
Die Schuldenbremse, so wie sie ist, funktioniert gut. Sie hat ihren Dienst in den letzten Jahren bewiesen.
Das war nicht meine Frage. Sollte sie reformiert werden, war die Frage.
Ich sehe im Moment keine Notwendigkeit, sie zu reformieren, weil sie gut funktioniert. Es gibt ein Thema für die Länder. Anders als der Bund haben die nämlich kein atmendes System nach konjunktureller Lage. Aber der Bund, für den funktioniert die Schuldenbremse gut.
Ich finde es ja so lustig, dass Jens Spahn das einfach Carsten Linnemann nachplappert, der das bei Illner gesagt hat und der wiederum es von Merz abgekupfert hat, der es bei Karim Joska gesagt hat. Das macht es natürlich nicht richtiger. Im Gegenteil, es ist so, dass die Schuldenbremse in den Ländern sehr wohl auch ein atmendes System ist, sehr wohl auch eine Konjunkturkomponente kennt. Die haben sogar, können einfach selber entscheiden, welche Art von Konjunkturkomponente sie nehmen. Es gibt da so ein paar verschiedene. Hier sehen wir das einmal in einem DGB-Gutachten, ja, die Konjunkturbereinigungsverfahren der Länder. Nur Bayern hat keine Konjunkturkomponente, deswegen haben sie auch kein Verfahren. Die meisten Länder nutzen das Bundesverfahren, was wiederum gleich das EU-Verfahren ist. Manche nutzen das Steuerniveauverfahren, MacPom beispielsweise, oder das Steuertrennverfahren, wie in Rheinland-Pfalz. So, und hier sieht man auch nochmal in der Übersicht, ne, Umsetzung der Schuldenbremse in den Ländern, Konjunkturbereinigung. Ja, nur Bayern, nein. So, und insofern ist das, was Jens Spahn hier mal wieder gesagt hat, falsch. Die CDU-Führung macht sich auch lächerlich, wenn sie darüber mit den Ländern verhandeln will, denn die Länder wissen ja selbst, dass sie eine Konjunkturbereinigung haben, weil es jedes Jahr, schreiben sie es in ihre Haushaltspläne, wie groß der Anteil der Konjunkturkomponente ist. Jedes Jahr, die wissen das alle. Ja? Also Hendrik Wüst, Daniel Günther und Co., die schämen sich wahrscheinlich in Grund und Boden, wenn die CDU permanent mit diesem falschen Take in die Talkshows geht. Nur, es fällt ja nicht auf, weil weder Markus Lanz, noch Karim Joska, noch Maybrit Illner wussten das und haben das korrigiert. Insofern bleibt das einfach stehen. Ja. Damit lassen wir auch diese Markus Lanz-Sendung stehen. Es ist schon spannend, ja, zu wissen, die kennen die Details der Schuldenbremse nicht. Die wollen die Schuldenbremse nicht ändern. Sie sagen ganz klar, es ist politischer Wille. Es ist nicht so, dass man das nicht könnte. Es ist politischer Wille. Und das ist gut für uns zu wissen. Und das merken wir uns. Wie fandet ihr Spahns Auftritt, insbesondere das Verteidigen von seinem ehemaligen Mieter Christian Lindner? Ich weiß gar nicht, ich muss schon mal recherchieren. Vielleicht wohnt er auch doch noch bei Spahn. Mal gucken. Wenn ihr da was Näheres wisst, lasst uns über all das in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst oder die Glocke aktiviert, um kein neues Video zu verpassen. Neue Videos immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Schaltet gern wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Ohren steif halten. Ciao, ciao.